Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 300 von Gott ausgewählte Männer mit Gideon auf der einen Seite standen einer Armee von 135.000 Mann gegenüber. Bei diesem Kräfteverhältnis ist das Ergebnis doch völlig klar. Oder doch nicht? Mehr darüber erfahren wir, wenn wir uns gleich das 7. Kapitel aus dem Buch der Richter anschauen. Aber zuerst möchte ich mit euch an einen völlig anderen Ort gehen. Bei der Generalprobe für die Königszeremonie von Queen Elizabeth II. Von England im Jahre 1953 standen alle Teilnehmer sehr aufgeregt und angespannt. Immerhin stand sehr viel auf dem Spiel und deshalb wurde der gesamte Ablauf in allen Einzelheiten durchgespielt, bis auf den Augenblick, in dem die Königin das Westminster Abbey betreten sollte. Das Orchester hatte gerade ein Musikstück beendet. Der Erzbischof von Canterbury stand in seinen Gewändern vor dem Altar und eine feierliche Fanfare signalisierte den Eintritt der Königin. Das Portal öffnete sich und herein kamen 4 Putzfrauen mit Staubsaugern, um den roten Teppich, der zum Thron führte, zu säubern. Alle Anwesenden waren zunächst perplex, doch dann gab es schallendes Gelächter über dieses komische Zusammentreffen. Sicher hatten diese 4 Putzfrauen eine wichtige Aufgabe, die aber keine Fanfare verdiente. Diese Ehre gebührte alleine der Königin. Genau das wollte Gott seinem Volk in Richter 7 zu verstehen geben. Eine Armee von 32.000 Männern war auf 300 reduziert worden, die gegen 135.000 Midianiter kämpfen sollten. Mit Gideon hatten sie einen Führer, der vom Herrn geführt wurde. Kein Mensch konnte allen Ernstes behaupten, dass Gideon oder seine 300 Männer für den Sieg verantwortlich waren. Sie waren Gottes Putzfrauen, doch die Ehre gebührte dem Herrn allein. Ich habe das Kapitel in 3 Abschnitte unterteilt. Erstens die Vorbereitung der Armee und speziell Gideons auf den Kampf. Zweitens der Angriffsplan und seine Durchführung. Drittens Midians Niederlage oder der Herr belohnt den Glauben. Punkt 1, die Vorbereitung der Armee und speziell Gideons auf den Kampf, umfasst die Verse 1 bis 14 von Richter 7. Lesen wir doch jetzt diesen Abschnitt miteinander. Da machte sich Jerub-Baal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage: Wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon: das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser. Dort will ich sie dir prüfen und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf, ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofarhörner. Aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt, und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt, und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, so dass sie umstürzten. Und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Ursprünglich war Gideon mit 32.000 Männern zum Berg Gilead ausgezogen und schlug dort sein Lager auf. Was hatte er wohl gedacht, als er seine Leute mit dem gut ausgerüsteten Heer des Feindes verglich, der wie Heuschrecken eingefallen war, haben wir in Vers 12 gehört. Und dann kommt Gott und sagt auch noch, dass er zu viele Männer habe. Gottes Kriegsführung ist so anders als unser Denken. Er will seinem Volk nicht lediglich den Sieg geben, sondern er will ihm und damit auch uns heute in erster Linie das Vertrauen in ihn lehren. Die Methode unseres Herrn ist so anders als die von uns Menschen. Er will nicht unser Selbstvertrauen, sondern unsere Abhängigkeit von ihm. Und hierzu gebraucht er schwache und unbedeutende Menschen. Nicht Menschen, die von sich selbst überzeugt sind und Ehre für sich suchen. Wie oft geschieht es, dass der Herr Großes, vielleicht auch durch uns oder für uns tut, wir dafür von anderen gelobt werden, den Beifall bekommen, worüber wir uns sicher auch freuen dürfen. Doch wie schnell passiert es, dass wir uns die Ehre dafür anrechnen, obwohl sie doch dem Herrn gebührt. Wer sich selbst für wichtig, unersetzbar hält und zu seiner eigenen Ehre arbeiten will, den wird der Herr nicht gebrauchen können. Hüten wir uns davor, wie der König Usia zu sein, dem wunderbar geholfen wurde, bis er sehr stark wurde. Als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und er versündigte sich an dem Herrn. 2. Chronik 26, 15 und 16. Und genau das ist das Thema von Vers 2, wo Gott sagt, Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Aus diesem Grund musste Israels Armee reduziert werden. Und der Herr gebrauchte dazu zwei Tests. Der erste ist der Test der Furchtlosigkeit, von dem wir in Vers 3 gelesen haben. Und dasselbe Schema finden wir bereits im Alten Testament, im 5. Mosebuch, Kapitel 20, die Verse 1 bis 4 und 8, die ich jetzt noch vorlesen möchte. Wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, ist mit dir. Wenn es nun zur Schlacht kommt, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden. Und er soll zu ihm sagen, höre Israel, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und Vers 8, und die Vorsteher sollen weiter mit dem Volk reden und sagen, wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht auch das Herz seiner Brüder so verzagt mache, wie sein Herz ist. Was hatte Gideon wohl empfunden, als 22.000 Mann weggingen, die Angst hatten? Hatte er mit so vielen gerechnet? Ich kann mir vorstellen, dass es noch mehrere Personen gab, die sich fürchteten. Aber wer gibt sich schon gerne die Blöße vor anderen? Wie dem auch sei, Furcht, Angst hat die Eigenschaft, ansteckend zu sein. Und ein ängstlicher Soldat konnte sehr viel Schaden anrichten. Ein Ausleger schrieb dazu, Furcht und Glaube können nicht lange im Herzen zusammenleben. Entweder wird die Furcht den Glauben überwältigen oder der Glaube überwindet die Furcht und wir triumphieren. John Wesley mag an Gideons Armee gedacht haben, als er sagte, gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer Sünde und nichts lieben außer Gott, und ich werde die Pforten der Hölle erschüttern. Kommen wir zum zweiten Test, der uns sicher seltsam erscheint und die Frage aufwirft, was bedeutet dieser Test mit dem Wasser? Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ein Ausleger schreibt dazu, dass die Wasserstelle im Blickfeld der Midianiter war. Demnach war Vorsicht geboten. Während die einen das Wasser mit der Hand schöpften und daraus tranken, legten sich die anderen flach hin und tranken, indem sie die Gefahr vergaßen. Danach erwählte der Herr die 300, die mit ganzem Herzen bei der Sache waren. Wirsby teilt diese Auffassung nicht und bemerkt dazu, dass der Feind zu dieser Zeit einige Kilometer entfernt war, wie man aus Vers 1 vielleicht lesen kann. Er nimmt an, dass Gott diese Auslese wählte, weil sie einfach, anspruchslos und leicht anzuwenden war. Wie dem auch sei, Fakt ist, dass Gideons Truppe inzwischen ganz winzig geworden war. Und genau in dieser Situation gab der Herr Gideon ein Siegesversprechen. Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Vers 7. Jetzt gab es nur noch die Alternative, dem Herrn völlig zu vertrauen oder unterzugehen. Wir fragen uns vielleicht, warum der Herr von Zeit zu Zeit auch unseren Glauben prüft. Ein Grund ist bestimmt, um uns zu zeigen, was oder besser gesagt, wer unser Fundament ist. Ob unser Glaube echt ist oder nicht. Wir können außerdem erkennen, was tatsächlich so alles noch in unserem Herzen ist an Müll. Und das demütigt uns immer wieder. Ebenso will er unseren Glauben für die Aufgaben stärken, die er uns stellt. In den Versen 9 folgende lasen wir, dass der Herr sich nun speziell noch einmal mit Gideon befasste, da offensichtlich immer noch Furcht in seinem Herzen war, obwohl er ihm doch dreimal zugesagt hatte, dass Israel durch ihn siegen werde. Eigentlich hätte Gideon im Glauben stark und schon viel weiter sein sollen. Doch das war er keineswegs. Sehen wir da Parallelen zu unserem Leben? Wie dankbar können wir sein, dass der Herr uns versteht und uns in seiner Barmherzigkeit nicht verurteilt, wenn wir einmal Zweifel und Ängste haben. Ich denke, dass Gideon in dieser Nacht nicht gerade wie ein Murmeltier geschlafen hat. Jedenfalls redete der Herr in dieser Nacht zu ihm und verspricht ihm ein weiteres Mal, dass er siegen wird. Gideon hatte immer noch Angst und so nahm er Pura, seinen Knecht, mit, als er in das Lager der Midianiter hinabging. Dort hörten sie, wie zwei Midianiter miteinander über den Traum des einen sprachen. Der andere deutete den Traum, indem er sagte, dass Gott die Midianiter in die Hand Gideons geben würde. Was für eine Ermutigung für Gideon und Pura. Was für ein wunderbares Beispiel für das Handeln Gottes mit uns und sein perfektes Timing. Der Herr leitete Gideon mit Pura so, dass sie zur rechten Zeit, am rechten Ort, zum richtigen Zelt kamen, um genau das zu hören. Außerdem bewahrte er sie davor, entdeckt zu werden. Jetzt wurde es Gideon klar, dass es nicht sein Kampf werden sollte, sondern hier kämpfte der lebendige Gott gegen die Midianiter. Die 300 waren dabei lediglich seine Werkzeuge. Nun betete Gideon an, weil er hier wohl erstmalig die Größe Gottes wirklich erkannte. Vers 15. Josua hat das Gleiche getan, ehe er die Stadt Jericho einnahm. Josua 5, 13 bis 15. Jemand schrieb, bevor wir erfolgreiche Kämpfer sein können, müssen wir erst aufrichtige Anbeter werden. Um hier nicht falsch verstanden zu werden, wir heute als Nachfolger Jesu kämpfen natürlich nicht mit dem Schwert, sondern unser Kampf findet auf geistlicher Ebene statt. Noch ein paar kurze Zwischenbemerkungen zum Traum des Midianiters. In der Bibel sehen wir häufiger, dass Gott seine Wahrheit durch Träume mitteilt. Und zwar sowohl Gläubigen wie Jakob, Josef, dem Sohn des Jakobs, Daniel oder Josef, dem Mann der Maria, als auch Ungläubigen wie Nebukadnezar, dem Pharao und auch der Frau von Pilatus. Seien wir vorsichtig, hinter jedem unserer Träume das Reden Gottes direkt zu vermuten. Träume können sehr trügerisch sein und schlimme Folgen haben, wenn sie falsch interpretiert werden. Die nach wie vor beste Art, Gottes Führung zu erfahren, ist und bleibt sein Wort. Das Gebet und ergänzend dazu auch durch den Rat geistlich gesinnter, reifer Geschwister und natürlich auch eine Beobachtung der Umstände. Gehen wir zurück zu Gideon und kommen zu Punkt 2. Der Angriffsplan und seine Durchführung. Und lesen wir miteinander dazu die Verse 15 bis 18. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen, für den Herrn und Gideon. Nun war Gideons Furcht gewichen. Das wird deutlich, als er in das Lager zurückkam und den Befehl zum Aufbruch gab, mit der Zusicherung, dass sie siegen werden. Gideon war stark geworden, weil Gott ihn hatte erkennen lassen, dass der Sieg nicht durch Selbstvertrauen, sondern durch Gottvertrauen kommt. Und auch für uns gilt, erst wenn wir erkannt haben, dass wir ohne Christus nichts sind, kann Gott uns an die Hand nehmen und uns vollständiges Vertrauen auf ihn lehren. Die Abhängigkeit vom Herrn ist Voraussetzung für dieses Vertrauensverhältnis. Erst wenn wir das gelernt haben, kann Gott uns an seinem Sieg teilhaben lassen. Als Gideon wieder in das Lager Israels zu den 300 Mann kam, war er ein veränderter Gideon. Nun war er mutig und nicht mehr zweifelnd. Auch bat er den Herrn nicht ein weiteres Mal um ein erneutes Zeichen, sondern gab seinen Männern sofort siegesgewisse Anweisungen, Befehle. Denn nun war er sich ganz sicher, dass der Herr ihnen den Sieg geben würde. Was hätten wir gedacht, wenn wir einer dieser 300 gewesen wären? Das Verhältnis von ihnen gegenüber den Midianitern war 1 zu 450. Und das auch noch mit den fürchterlichen Waffen wie Horn, Fackel und Tonkrug. Sonst nichts. Das ist zu vergleichen mit Russland, den USA oder China gegen Liechtenstein. Stellen wir uns das doch einmal plastisch vor. Und dann kam noch die seltsame Anweisung, in die Widerhörner zu blasen, die Tonkrüge zu zerbrechen und dann zu rufen für den Herrn und für Gideon. Ich weiß nicht, ob ich geblieben wäre. Die 300 blieben alle, weil sie wohl darauf vertrauten, dass Gott hinter diesem Plan stand, auch wenn sie nicht wussten, wie er den Sieg bewerkstelligen sollte. Übertragen auf unser Leben bedeutet das, es ist die Verantwortung unseres Herrn Jesus, dass er sein Wort hält und wie er seinen Plan mit uns durchführt. Unsere Verantwortung ist es, das zu tun, was er sagt, also schlicht und einfach gehorsam zu sein. Eigentlich so einfach und doch manchmal so schwer. Kommen wir zum letzten Punkt. Midians Niederlage oder der Herr belohnt unseren Glauben. Lesen wir dann den Rest von unserem Text heute, die Verse 19 bis 25 miteinander. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackel und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen. Und sie riefen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Beth-Sitta gegen Zererat bis an das Ufer von Abel-Michola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali und Assa und von ganz Manasse wurden aufgeboten und jagten den Midianitern nach. Und Gideon hatte Boten auf das ganze Bergland Ephraim gesandt und sagen lassen, kommt herab den Midianitern entgegen und besetzt vor ihnen das Wasser bis nach Beth-Bara, nämlich den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim aufgeboten und besetzten vor ihnen das Wasser bis nach Beth-Bara, nämlich den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb, und töteten sie, Oreb an dem Felsen Oreb und Seb in der Kelter Seb. Und sie verfolgten die Midianiter und brachten die Köpfe Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan. Als Gideon und die 300 genau das taten, was der Herr ihnen aufgetragen hatte, nahmen die Midianiter durch den Lärm und das plötzliche auftauchende Licht an, dass sie von einer großen Armee angegriffen würden. Es brach eine Panik unter ihnen aus. Zusätzlich bewirkte der Herr eine große Verwirrung unter ihnen, dass sie sich sogar gegenseitig töteten. Schließlich floh das Heer der Midianiter Richtung Jordan, um in ihre Heimat zurückzugelangen. Es ist offensichtlich, dass 300 Mann ohne Waffen nicht tausende fliehender Midianiter verfolgen konnte. Deshalb organisierte Gideon aus Naphtali, Asser und Manasse Verstärkung. Diejenigen, die diesem Aufruf folgten, gehörten wahrscheinlich zu den Männern der ursprünglichen Streitmacht Gideons, die vorher entlassen worden waren. Zusätzlich verlangte Gideon auch die Hilfe der Ephraimiter, deren Gebiet strategisch günstig lag, um den Midianitern den Weg abzuschneiden. Die Männer Ephraims sicherten rasch das Ufer des Jordans und fingen zwei midianitische Anführer, Oreb und Seb, die sie töteten. Nach üblichem nahöstlichem Militärgebrauch brachten sie die Köpfe zu Gideon. Wiersbe schrieb dazu: Gideons großer Sieg über die Midianiter wurde zu einem Markstein in der Geschichte Israels, nicht unähnlich der Schlacht von Waterloo für Großbritannien, denn er erinnerte die Israeliten an die Macht Gottes, die sie von ihren Feinden befreite. Eine Parallele dazu finden wir im Neuen Testament. Da waren lediglich 11 Männer und einige Frauen. Sie waren so verängstigt, dass einer von ihnen sogar feige vor einer Magd zum Christusleugner wurde. Keiner von ihnen war reich oder gebildet oder berühmt. Und doch bediente sich der Herr gerade dieser schwachen Menschen und gebrauchte sie als Werkzeuge, um zuerst Jerusalem und später die gesamte Welt umzugestalten. 300 Männer erwiesen sich als unbesiegbar gegenüber einer riesigen Armee, weil sie Gott hinter sich hatten. Häufig gebraucht Gott nur einen einzigen Menschen. Goliath konnte mit Saul fertig werden, doch was konnte er gegen einen Jungen ausrichten, der mit 5 Steinen und der Verheißung Gottes zu ihm kam? Jonathan nahm lediglich seinen Waffenträger mit sich, indem er zu ihm sagte: Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Lloyd Garrison sagte einmal: Einer mit Gott ist eine Mehrheit. Halten wir daran fest, einer mit Gott ist eine Mehrheit. Wenn wir doch nur so viel Vertrauen hätten, dass der Herr durch all unsere Schwäche zu seiner Verherrlichung wirken kann. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wieder einmal können wir feststellen, dass deine Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. Und wir sind nicht gerne schwach, doch das ist genau der Weg, auf dem du groß wirst und geehrt wirst. Und nur darum geht es. Herr, schenk uns den Mut, unsere Schwachheiten nicht zu verbergen und nicht auf unsere vermeintlich eigene Schwäche, ja, uns zu verkriechen, sondern lass uns auf deine Stärke bauen, Herr. Lass uns Werkzeuge, brauchbare Werkzeuge von dir sein. Herr, veränder uns weiter, lass uns wachsen, dir ähnlicher werden. Amen. Thank you.
Musik.